SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, hören Sie Rendezvous. Sie spielen die große Liebe vor und wollen nur eins: Geld. Die Polizei warnt vor Betrügern bei der Partnersuche im Internet. Ein neuer Anlauf, um den Syrienkrieg zu beenden. Mit Hilfe der UNO sollen die Konfliktparteien eine neue Verfassung ausarbeiten. Ein wichtiger Schritt, sagt der Direktor der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin, Volker Perthes.
Dass wir erstmals die Chance haben, überhaupt Gespräche auf den Weg zu bringen, dass Vertreter der syrischen Regierung oder des Regimes und Vertreter der Opposition miteinander zusammensitzen werden und über politische Substanz miteinander reden.
Aber der Weg ist noch weit und steinig. Auch darüber reden wir. Seit einem Jahr kann man in der Schweiz online eintragen, ob man Organe spenden will oder nicht. Es geht etwas, aber noch nicht genug, heißt es bei Swiss Transplants. Und Deutschland und Frankreich versuchen, das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei zu retten. Der Architekt dieses Abkommens, Gerald Knaus, warnt vor einem Scheitern.
Es gibt keinen Plan B. Es gibt nirgendwo sonst im Mittelmeer eine bessere humane Strategie, Grenzen im Einklang mit unseren Gesetzen und Werten zu schützen. Wenn das scheitert, dann steht die gesamte Europäische Union wie der Kaiser ohne Kleider nackt da.
Mehr dazu im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Corinne Heinzmann mit den Nachrichten.
Online-Dienste wie Facebook können in der EU gezwungen werden, Beleidigungen zu suchen und diese zu löschen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Konkret, wenn ein Gericht eine rechtswidrige Beleidigung festgestellt hat, dann kann Facebook dazu verpflichtet werden, wortgleiche oder sinnähnliche Beleidigungen zu suchen und zu löschen. Auf Grundlage des geltenden internationalen Rechts könne auch eine weltweite Löschung von Beleidigungen verlangt werden, heißt es im Urteil. Der Europäische Gerichtshof urteilte im Fall einer grünen Politikerin in Österreich, die im Netz beleidigt worden war. Der britische Premierminister Boris Johnson will das Parlament am Nachmittag über seine Brexit-Pläne informieren. Das sagte eine Regierungssprecherin in London. Johnson hatte seinen Vorschlag zur Lösung der Zollfrage zwischen Nordirland und Irland gestern am Parteitag der Konservativen vorgestellt. Die ersten Reaktionen aus der Europäischen Union sind zurückhaltend bis skeptisch. Das US-Repräsentantenhaus hat zusätzliches Material für die Untersuchung gegen Präsident Donald Trump erhalten. Es hätten sich besorgniserregende Fragen ergeben, sagte der Leiter der ermittelnden Parlamentskommissionen nach der Anhörung eines hohen Beamten des US-Außenministeriums. Neue Dokumente legten nahe, dass Trump das Außenministerium gezielt zur Förderung seiner persönlichen politischen Agenda eingesetzt habe, was illegal wäre. Die Demokraten streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump an. Die US-Regierung will DNA-Proben von Migranten nehmen lassen. Und zwar von jenen, die bei der illegalen Einreise festgenommen werden oder bereits in Internierungslagern sind. Das berichten US-Medien, die sich auf das zuständige Ministerium für Innere Sicherheit berufen. Bürgerrechtsorganisationen kritisieren die Pläne. Sie sprechen von einem Schritt zur Kriminalisierung von Migranten. Bisher werden in den USA DNA-Proben hauptsächlich von Schwerverbrechern genommen. Bei den Protesten im Irak ist die Zahl der Toten auf mindestens 13 gestiegen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die irakische Hohe Menschenrechtskommission. Getötet wurden demnach 12 Zivilisten und ein Mitglied der Sicherheitskräfte. Außerdem seien mehr als 700 Personen verletzt worden. Die Sicherheitskräfte gingen in den letzten Tagen in mehreren irakischen Provinzen mit Gewalt gegen Demonstrierende vor. Diese blockierten in Bagdad unter anderem Straßen, zündeten Autoreifen an und stürmten laut Augenzeugen Gebäude. Die Proteste richten sich unter anderem gegen Korruption und politischen Stillstand im Land. Der Chef der Billigfluggesellschaft EasyJet fordert eine Steuerreform für die Flugbranche. Umweltschädliches Verhalten müsse mit höheren Abgaben belastet werden, sagte Johann Lundgren in einem Interview mit der deutschen Zeitschrift Wirtschaftswoche. Die Abgaben sollten zudem nicht pro Ticket erhoben werden, sondern auf den Kerosinverbrauch und die Flugbewegungen. Laut Lundgren würde es dann weniger Flüge geben, dafür mit größeren und besser ausgelasteten Flugzeugen. Die Einnahmen solcher Abgaben sollten laut Lundgren für die Förderung neuer umweltfreundlicher Technologien genutzt werden. Mehrere tausend Kunden des Online-Händlers Digitec Galaxus sind von einem Online-Angriff betroffen. Das hat ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Konsumentenmagazin Espresso von Radio SRF bestätigt. Bei 40 Kundenkonten hätten sich die Betrüger zudem Softwarelizenzen gekauft mit dem vorhandenen Guthaben. Der Gesamtschaden belaufe sich auf 3.200 Franken, so Digitec Galaxus. Das Unternehmen werde für den Schaden aufkommen. Digitec Galaxus vermutet, dass die Täter E-Mail-Adressen und Passwörter im Internet gekauft und anschließend für ihren Angriff genutzt haben. Der Detailhändler Lidl ruft eine Espressomaschine zurück, bei welcher die Gefahr eines Stromschlags besteht. Laut dem eidgenössischen Büro für Konsumentenfragen handelt es sich um eine Espressomaschine der Marke Silvercrest, die Lidl seit dem vergangenen Mai verkauft hat. Die Gefahr von Stromschlägen bestehe wegen eines Produktionsfehlers. Kunden werden aufgefordert, entsprechende Espressomaschinen in eine Lidl-Filiale zurückzubringen. Und das Wetter? Heute Nachmittag scheint mehrheitlich die Sonne. Morgen beginnt der Tag vor allem in den Alpen im Osten sowie im Tessin freundlich. Aus Westen ziehen bald Wolken auf und es fällt zeitweise Regen. Die Temperaturen erreichen im Norden jeweils 13 bis 16 Grad. Im Süden gibt es heute 22 und morgen dann 17 Grad.
Nicht selten findet sie oder er die große Liebe im Internet. Die Online-Partnersuche ist längst kein Tabu mehr. Und das lockt auch Betrügerinnen und Betrüger auf den Plan. Sie erschleichen sich die Gefühle von jenen, die sich nach Liebe sehnen, und zocken sie dann schamlos ab. Nun warnt die Polizei vor diesem Liebesbetrug, dem Romance-Scam. Die kantonalen und städtischen Polizeikorps und die Schweizerische Kriminalprävention haben heute eine Präventionskampagne lanciert. Andrea Jacki war dabei.
38 Jahre alt, geschieden, zwei Kinder. Auch heute Abend schläft Marie wie immer alleine ein. Eines Tages lernt sie im Internet Frank kennen. Er arbeitet als Führungskraft in einem internationalen Unternehmen. Die beiden Singles entdecken viele Gemeinsamkeiten.
Marie ist eine fiktive Person im Kurzvideo, mit dem die Polizei ab heute vor Liebesbetrügen im Internet warnt. Marie geht mit Frank eine intensive Liebe im Internet ein. Er meldet sich, ist nett, einfühlsam. Bald gibt es Pläne, dass Frank in die Schweiz ziehen soll. Doch immer wieder kommt etwas dazwischen. Plötzlich braucht er Geld. Marie bezahlt. Frank braucht wieder Geld. Marie bezahlt.
Aber als Frank sie zum x-ten Mal um Geld bittet und einmal mehr verspricht, endlich zu ihr zu reisen, ist Marie einen Moment lang unschlüssig.
Unschlüssig, bis sie entscheidet. Als sie nicht mehr bezahlt, verschwindet Frank. So wie Marie geht es Hunderten von Menschen in der Schweiz, Frauen, Männer jeglichen Alters. Sie sind nicht zwingend auf einer Partnersuchplattform. Täter schreiben sie auch über Facebook, LinkedIn und so weiter an. Ein offenes Herz genüge, sagen die Fachleute. Verbindliche Zahlen über die Opfer existieren nicht. Daniel Nussbaumer, Chef der Abteilung Cyberkriminalität im Kanton Zürich, kann sie aber für seinen Kanton nennen.
Wir haben für den Kanton Zürich festgestellt, dass wir in den letzten 7 Monaten rund 70 Fälle hatten. Das sind ungefähr 10 Fälle pro Monat mit einem Deliktsbetrag von insgesamt etwas über 4 Millionen Schweizer Franken.
Im Kanton Bern waren es 2018 60, im Aargau 30 Fälle. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Fälle in den drei Kantonen praktisch verdoppelt. Und es dürften noch mehr sein. Viele Menschen verzichteten auf eine Anzeige, da sie sich schämten, sagt Daniel Nussbaumer von der Kantonspolizei Zürich. Oft meldeten sich Familienangehörige. Dann müssten die Spezialisten der Polizei der betroffenen Person zuerst klar machen, dass sie Opfer geworden ist, sagt Cyberpolizist Nussbaumer.
Also das geht so weit, dass man mit dem Opfer auch Schuldenberatung machen muss, dass man mit dem Opfer möglicherweise auch in eine Selbsthilfeorganisation gehen muss, weil diese Leute verlieren nicht nur Geld, sie verlieren in diesem Moment auch ihre große Liebe und das ist eine hohe psychische Belastung.
Gebrochenes Herz und geplündertes Konto. Chantal Bio, Geschäftsleiterin der Schweizerischen Kriminalprävention, sagt, die Betroffenen würden ausgepresst wie Zitronen.
Wenn Leute halt Ressourcen haben, finanzielle, und richtig drin sind in diesem Betrug drin, in dieser Bindung drin, dann gibt es Fälle, wo wirklich das ganze Familienvermögen, die Erbschaft, alles geschickt wurde, zum Teil sogar Kleinkredite aufgenommen werden. Also das kann in die Hunderttausende von Franken gehen.
Die Polizei will die Bevölkerung nun also gut informieren und warnen, denn an die Täter komme man fast nicht ran.
Die Betrüger sitzen in aller Regel in Ländern, wo die Rechtshilfe nicht besonders gut funktioniert oder überhaupt die Strafverfolgung nicht sehr gut funktioniert. Und zum Teil sind sie wirklich auch so gut, dass es sehr schwierig ist, auch die elektronischen Spuren zu verfolgen.
Flugtickets, Identitätskarten, die dem Liebesopfer im Internet präsentiert werden, die können ebenso gefälscht sein wie Name und Foto der vermeintlich großen Liebe. Es gebe einige Tipps, um Betrügerinnen und Betrüger im Netz zu erkennen, sagt Jean Dalbio. Einer der wichtigsten sei:
Einfach nie, nie, nie Geld zahlen für etwas, das man noch nicht hat. Ob das ein Auto ist, eine Ferienwohnung oder der Traumprinz.
Liebesbetrug im Internet, das war ein Bericht von Andrea Jacki. Sie hören Rendezvous und das gibt es gleich bei uns. Der jüngste Versuch für eine Lösung des Syrien-Konflikts und seine Chancen. Dann, Hypotheken in Schweizer Franken haben Hunderttausende von Polinnen und Polen in die finanzielle Enge getrieben. Nun können sie hoffen, mehr zu einem wegweisenden Entscheid des Europäischen Gerichtshofs. Und das Vermächtnis des modernen Roms. Einbetonierte Bohrmaschinen. Was es damit auf sich hat, kurz vor eins. Mehr als 8 Jahre schon dauert der Bürgerkrieg in Syrien. Sämtliche Bemühungen, eine politische Lösung zu finden, sind gescheitert. Nun unternimmt die internationale Gemeinschaft einen neuen Versuch, einen Ausweg zu finden. Ende Monat soll in Genf erstmals ein neuer Verfassungsausschuss zusammenkommen. Noch ist aber vieles umstritten. Wer ist dabei zum Beispiel? Was sind die Aufgaben dieses Ausschusses? Und nicht zuletzt, wie soll eine syrische Verfassung aussehen, dass sie Frieden bringen kann? Wir reden darüber mit Volker Perthes. Er ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich habe ihn gefragt, was ist gewonnen, indem ein solcher Verfassungsausschuss überhaupt zusammenkommt?
Was gewonnen worden ist, ist, dass wir erstmals die Chance haben, in diesen langen Bemühungen der Vereinten Nationen überhaupt Gespräche auf den Weg zu bringen, dass Vertreter der syrischen Regierung oder des Regimes und Vertreter der Opposition miteinander zusammensitzen werden und über politische Substanz miteinander reden, anstatt nur separat etwa mit den Vereinten Nationen zu sprechen, wie das in den Genfer Verhandlungen in den Jahren 2016 bis 2018 der Fall war.
Ein guter Anfang also, sagen Sie, aber erste Probleme gibt es ja bereits bei der Zusammensetzung dieses Ausschusses. Es gibt je 50 Sitze für die Regierung und für die Opposition. Aber wer ist denn die Opposition in einem so vielfältigen, zerstrittenen Land? Die Kurden zum Beispiel sind ja offenbar nicht dabei, obwohl sie eine wichtige Volksgruppe sind.
Also, dass die Kurden nicht dabei ist, kann man so nicht sagen. Es sind kurdische Vertreter dabei. Was nicht dabei ist, ist die sogenannte PYD, also die Partei, die im Nordosten Syriens die de facto Kontrolle hat, eine eingeschworene Gegnerin der Türkei ist. Hier hat die Türkei sich tatsächlich durchgesetzt und dafür gesorgt, dass keine der offiziellen Vertreter der PYD dabei sind. Richtig ist auch, dass es unglaublich schwierig war, diese 150 Namen so zusammenzubekommen, dass es einen Konsens gibt. Deshalb hat es auch fast 2 Jahre gedauert zwischen der prinzipiellen Einigung, dass es ein solches Verfassungskomitee geben sollte, und dem vermutlichen Beginn der Arbeit des Komitees am 30. Oktober.
Aber heißt das auch, wenn jetzt diese kurdische Gruppierung nicht dabei ist, dass da die UNO vor Assad, dem Regime und vor den Türken, allenfalls Russland, eingeknickt ist?
Die UNO kann immer nur das machen, was die Mitgliedstaaten oder die beteiligten Staaten ihr erlauben. Und sie kann ihre guten Dienste anbieten, sie kann vermitteln. Und auch bei den Verhandlungsrunden, die es in Genf gegeben hat zwischen 2016 und 2018, hat man ja, wenn Sie so wollen, Mut zur Lücke gehabt. Man muss mit denen reden, die da sind. Man muss mit denen reden, die bereit sind zu reden. Und man muss eben auch gelegentlich den Kompromiss eingehen, dass bestimmte Kräfte zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht repräsentiert sind, weil ganz starke externe Akteure das nicht erlauben. Aber wie gesagt, es sind kurdische Vertreter dabei. Es sind auch Vertreter dabei, die die Interessen der sogenannten kurdischen Selbstverwaltung im Nordosten Syriens nicht offiziell repräsentieren, aber zumindest unterstützen. Es sind andere Vertreter der kurdischen Volksgruppe dabei. Und tatsächlich muss man sagen, der wesentliche Krieg in Syrien ist ja nicht zwischen den Kurden und dem Regime oder den Kurden und der Opposition gelaufen, sondern zwischen Regime oder Regierung auf der einen Seite und Opposition auf der anderen. Und diese Kräfte sind vertreten.
Und worüber genau sollen die diskutieren? Machthaber Assad will offenbar nur Retuschen an der bestehenden Verfassung, die Opposition etwas völlig Neues. Gibt es einen klaren Auftrag für den Ausschuss?
Nun, es gibt den Auftrag, über Verfassungsarrangements zu reden, und das ist diplomatisch so offen, dass tatsächlich vieles möglich ist. Auch der UNO-Sondergesandte für Syrien, Herr Pedersen, hat gesagt, er erwartet sich von diesem Verfassungskomitee nicht eine Lösung des Konflikts, aber er sieht es als einen Türöffner für eine Lösung. Und das heißt konkret, wir haben hier erstmals die Chance, dass Vertreter der unterschiedlichen Gruppen miteinander reden über politische Fragen, über Verfassungsfragen. Ob dabei hinterher dann eine neue Verfassung herauskommt, da wäre ich sehr skeptisch. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir hier ein Format haben für politische Gespräche, wie wir das bisher in mehr als 8 Jahren Bürgerkrieg eben einfach noch nicht gehabt haben.
Eben, es stellt sich ja auch die Frage, ist eine neue Verfassung oder eine Änderung der Verfassung der richtige erste Schritt Richtung Verständigung?
Also eine neue Verfassung, eine geänderte Verfassung könnte etwas helfen, aber sie löst natürlich nicht alle Probleme. Die Syrer sind die Syrer, die auf die Straße gegangen sind, die Syrer, die sich in der Opposition gegen das Regime, gegen die Regierung betätigt haben, sind ja nicht wegen der syrischen Verfassung in die Opposition gegangen, sondern wegen der Regierungspraxis. Und die Regierungspraxis hat etwas damit zu tun, wer an der Spitze des Staates steht, wie die Geheimdienste aufgestellt sind, wem sie verantwortlich sind, wie das Land regiert wird, wie mit Opposition umgegangen wird. Darüber kann man in einer Verfassung sicherlich viel Tinte aufs Papier schreiben, aber letztlich zählt die Verfassungspraxis sehr viel mehr als der Text.
Sie, Volker Perthes, waren selber zeitweise Vermittler im Syrien-Konflikt unter dem Mandat der UNO in Genf. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Nun, meine Aktivität fiel in eine Zeit, wo es eben dem damaligen UNO-Sondergesandten Staffan de Mistura nicht gelungen ist, Opposition und Regierungsvertreter auch nur an einen Verhandlungstisch zu bringen, weil insbesondere die Regierung es abgelehnt hat, mit den Oppositionsgruppen zusammenzusitzen. Und die Idee eines Verfassungskomitees, was sozusagen sich auf Sachfragen konzentrieren kann, die ist damals geboren worden, ließ sich aber nicht umsetzen, auch wegen des Widerstands vieler internationaler Kräfte. Sie haben die Türkei genannt, Sie haben Russland genannt, Iran müsste man noch dazu nennen. Insofern ist es jetzt schon ein wichtiger Fortschritt, dass man sagt, wir werden ab 30. Oktober eine Gruppe von Menschen haben, die beide Seiten repräsentieren und die das Mandat haben, von denjenigen, die hinter ihnen stehen, miteinander zu sprechen. Und dann hängt es sehr vom Verhandlungsgeschick, vom Mediationsgeschick der UNO-Vermittler ab, ob daraus auch tatsächlich ein zielführendes Gespräch über Sachfragen wird.
Sagt Volker Perthes, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, hier im Rendezvous. Es ist eine ethische Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wollen wir nach dem Tod unsere Organe spenden? Die meisten von uns würden das tun, kommt eine aktuelle Umfrage vom GFS Bern im Auftrag von Swiss Transplant zum Schluss. Trotzdem warten in der Schweiz jedes Jahr ein paar hundert Kranke auf Spenderorgane, teils vergeblich. Damit sich die Situation entspannt, hat Swiss Transplant vor einem Jahr das nationale Organspenderegister online lanciert, wo man eintragen kann, ob man spenden will oder nicht. Die erste Bilanz von Swiss Transplant ist durchzogen. Inlandredaktorin Christine Wanner berichtet.
Der Direktor von Swiss Transplant, Franz Immer, sagt kurz und knapp:
Ich glaube, das nationale Organspenderegister ist sehr, sehr gut gestartet. Wir haben mittlerweile rund 65.000 Einträge im Register.
Knapp die Hälfte davon hat sich bereits im Oktober vor einem Jahr online eingetragen. Wer seine Organe spenden will, kann dies festhalten. Wer nur gewisse oder gar keine Organe spenden will, ebenso. Ändert die Meinung, lässt sich auch der Eintrag jederzeit anpassen. Doch nach dem ersten Monat gingen die Zahlen der Neueinträge im Nationalen Organspenderegister deutlich zurück. Zu kompliziert war das ganze Prozedere. Es verlangte zum Beispiel das Einscannen der Identitätskarte. Viele Interessierte ließen sich deshalb gar nicht erst auf das Online-Register ein, wie Franz Immer einräumt.
Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass gerade das Hochladen oder das Ausdrucken von Dokumenten doch viele dazu bewogen hat, den Registrierungsprozess vorzeitig abzubrechen und somit den Entscheid nicht festzuhalten.
Doch Swisstransplant hat aus diesen Erfahrungen gelernt und die Bedienung vor einem Monat deutlich vereinfacht. Nun müssen keine Dokumente mehr eingescannt oder ausgedruckt werden. Die Informationen über die eigenen Organspendeabsichten lassen sich einfach per Smartphone oder Tablet erfassen. Als Alternative zu dieser mobilen Variante zur Spendekarte bietet die Stiftung für Organspende und Transplantation in 7 Schweizer Spitälern Registrierstellen an. Diese Tablet-Computer vor Ort kämen gut an, sagt Swisstransplant-Direktor Franz Immer.
Die Registrierungen pro Monat belaufen sich auf 50 bis 100 Registrierungen. Das tönt eher nach wenig, sind aber immerhin rund 1000 Registrierungen pro Jahr. Und ich denke vor allem, die Nähe zu einem Spitalumfeld ist da sicherlich sehr hilfreich.
Schließlich könnten so allfällige Fragen direkt mit den Fachleuten vor Ort geklärt werden, sagt Franz Immer, selbst Facharzt für Herzchirurgie. Doch die Wartelisten für ein Spendeorgan bleiben lang. Der Bund nennt Wartezeiten von 1 bis 1,5 Jahren für Herz, Leber, Lunge und bis zu 3 Jahren für eine Niere. Ende letzten Jahres warteten rund 1400 Menschen auf ein Spendeorgan, über die Hälfte von ihnen in gesundheitlich sehr schlechtem Zustand. Nach einem Jahr nationales Organspenderegister sagt Franz Immer,
wir haben rund 1% der Bevölkerung, die sich mittlerweile registriert haben oder nicht einmal. Das ist sicherlich sehr wenig in einem Thema, das uns alle direkt betreffen könnte.
Immerhin haben sich daraus 2 konkrete Organspenden ergeben. Etwa 5% der Einträge im Register haben die Option Organspende Nein gewählt. Während eine Organentnahme heute ein explizites Ja braucht, fordert eine Initiative, künftig alle als mögliche Organspenderinnen und Organspender zu betrachten, es sei denn, sie hätten explizit Nein dazu gesagt. Bundesrat und Parlament befassen sich derzeit damit.
In 7 Minuten ist es 1. Für Hunderttausende von Polinnen und Polen wurde der Traum vom Eigenheim zum absoluten Albtraum. Existenzen gingen unter der Last der Hypozinsen zugrunde. Jede 4. Hypothek wurde nämlich in Schweizer Franken abgeschlossen, statt in der polnischen Währung Zloty. Allerdings vor der Finanzkrise. Damals war das günstiger. Die Finanzkrise hat alles geändert. Die Leute verdienen in Zloty, müssen den Kredit aber in Schweizer Franken zurückzahlen. Und das ist immer teurer geworden. Vor polnischen Gerichten sind über 10'000 Klagen von Kreditnehmern hängig. Ein polnischer Richter verlangte deshalb vom Europäischen Gerichtshof Klärung. Waren die Hypothekarverträge rechtens? Waren sie so nicht, sagt nun das Gericht. Frage an den Journalisten Jan Opielka in Warschau. Was genau beanstandet der Europäische Gerichtshof?
Ja, der Europäische Gerichtshof hat in dem Urteil entschieden, dass wenn bestimmte Klauseln von Frankenkreditverträgen eben in Polen unrechtens sind, dass entweder die gesamten Kreditverträge für ungültig erklärt werden können vom jeweiligen Gericht oder eben die entsprechenden Teile, die in der Regel die Indexierung, also praktisch die Beziehung des Wechselkurses des polnischen Zloty zu Franken, dass die gestrichen werden können. Und ja, das ist ein Urteil, was günstig ist für die polnischen Kreditnehmer, weniger günstig für die Banken. Und deswegen jubeln eben die Vereinigungen, wo sich Kreditnehmer zusammenschließen und freuen sich eben darüber, dass sie in Zukunft weniger bezahlen werden.
Die Kreditnehmer können also aufatmen. Aber was genau heißt jetzt dieser Gerichtsentscheid für Sie? Sind Sie das Problem bereits los?
Sie sind das Problem nicht los, aber Sie haben eine wichtige Hürde genommen, wenn Sie so wollen. Denn nun haben polnische Gerichte eine Vorgabe vom Europäischen Gerichtshof bekommen, an der sie sich orientieren können. Und das wird in der Regel heißen, dass die Kreditnehmer eben zu günstigeren Verträgen kommen. So ist anzunehmen, dass nämlich die meisten Kredite, die heute als Frankenkredite gelten, dann in Złote-Kredite umgewandelt werden. Was allerdings ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass das Urteil von heute erstmal nur eine Vorgabe ist und jeder einzelne Kreditnehmer, der sich unrecht behandelt fühlt von seiner Bank in seinem Kreditvertrag, eben vor ein polnisches Gericht gehen muss und erstmal sein Recht erstreiten muss.
Und was genau wollen diese Kreditnehmer vor Gericht erstreiten? Dass sie den ursprünglichen Franken-Zloty-Kurs erhalten, um diese Hypotheken zurückzubezahlen?
Ja, also im Prinzip ist es das. Darauf wird es hinauslaufen, denn die meisten müssen ja ihre Kredite abbezahlen für die Hypotheken, die sie aufgenommen haben. Und die meisten Kredite sind vor 10, 15 Jahren abgeschlossen worden, als es eben noch günstig war. Und Experten gehen davon aus, und das zeigen aber auch viele Gerichtsfälle, die vor polnischen Gerichten anhängig sind, dass die meisten eben darauf drängen, ihre Kredite eben umzuwandeln, dass sie in der polnischen Währung eben bezahlt werden. Und dieses Urteil bedeutet im Prinzip, dass es dazu kommen wird, aller Voraussicht nach, dass die eben die meisten Kredite so umgewandelt werden, dass sie eben in polnischen Złote bezahlt werden zum Kurs des Tages, der galt an dem Tag, als der Vertrag abgeschlossen wurde. Und der war in der Regel deutlich günstiger als der heutige Wechselkurs zwischen dem polnischen Złote und dem Schweizer Franken.
Kommt dieser Entscheid eigentlich für viele dieser Hypothekarnehmerinnen und Hypothekarzinsnehmerinnen rechtzeitig? Viele sind ja in ihrer Existenz bereits arg bedroht.
Also rechtzeitig ist ein schwieriges Wort, weil viele, die tatsächlich schon bei der Kreditaufnahme an der Grenze ihrer Zahlungsfähigkeit waren und dann eben mit immer höheren Zinszahlungen konfrontiert waren, für die kommt das natürlich zu spät und da gab es auch wirklich dramatische Fälle. Allerdings ist es so, dass die heutigen Frankenkredite, das zeigen glaubwürdige Statistiken polnischer Behörden, eigentlich auch mit zu den am stärksten und am besten rückgezahlten gehören. Also da gibt es praktisch heute keine größeren Probleme bei der Rückzahlung, auch bei den noch geltenden, relativ ungünstigen Höhe der Zahlung. Also insofern wird das für die Menschen, die heute ihre Kredite bezahlen müssen in Franken oder eben diese Frankenkredite haben, günstiger sein in Zukunft. Und das sind eine ganze Menge Kreditverträge, und zwar ungefähr 450.000.
Sprechen wir noch über die involvierten Banken. Die hatten ja auf einen anderen, einen umgekehrten Entscheid gehofft. Was heißt das jetzt für Sie, wenn Sie auf einen Teil der Guthaben verzichten müssen? Können Sie das tragen?
Ja, laut Experten kann man schon sagen, dass sie das tragen können. Allerdings sind da schon relativ erhebliche Kosten für sie zu erwarten. Die Ratingagentur Moody's schätzt die Kosten auf ca. 20 Milliarden Złote. Das sind umgerechnet zum heutigen Kurs etwa 5 Milliarden Schweizer Franken. Und das, was wichtig ist, wie ich das vorher erwähnte, jeder einzelne Kreditnehmer muss eben sein Recht jetzt vor einem polnischen Gericht erstreiten. Und insofern werden sich die Kosten, die dann für die Banken entstehen, auch tatsächlich über die nächsten Jahre ziehen. Das heißt, das ist jetzt keine einmalige Zahlung, die die Banken in diesem Jahr oder im nächsten Jahr leisten müssen, sondern sie wird sich über die Jahre erstrecken. Insofern ist auch nicht zu erwarten, dass dadurch das polnische Bankenwesen komplett aus den Fugen gerät.
Informationen von Jan Opielka, er ist Journalist in Warschau. Ja, jede Zeit hinterlässt in Rom, in der ewigen Stadt, ihre Spuren. Auf dem weltberühmten Forum Romanum und auf dem ebenso berühmten Kapitol zum Beispiel hinterließen die alten Römer Tempel, Säulen und Statuen. Und was hinterlassen die modernen Römer an diesen beiden heiligen Städten? Schira und Philippa. Zwei Bohrmaschinen, tief im Untergrund versteckt. Italien-Korrespondent Franco Battel mit der ganzen Geschichte.
Rom ist eine Millionenstadt, hatte bisher aber nur zwei U-Bahn-Linien. Seit kurzem hat Rom nun sogar eine dritte U-Bahn-Linie, die von einer grauen Vorstadt über 20 Kilometer bis ins Stadtzentrum führt. Eigentlich sollte es von dort aus weitergehen, unter dem historischen Zentrum durch bis in ein anderes, entlegenes Außenquartier. Das war der Plan. Nur, inzwischen ist das Geld ausgegangen und weil das Bauen unter der historischen Altstadt Roms äußerst kompliziert ist, weil man überall auf antike Kunstwerke, Ruinen oder sonstige Kostbarkeiten stoßen könnte, blieb das Projekt viel zu lange in irgendeiner Schublade liegen. Mit anderen Worten, es gibt derzeit weder Geld noch einen Plan, um die dritte Römer U-Bahn-Linie über das Zentrum hinaus weiterzuführen. Das heißt aber auch, Die beiden wackeren Bohrmaschinen mit den Namen Schira und Philippa, die sich von der Vorstadt bis ins Zentrum durchgewühlt haben, sind nun plötzlich blockiert und das ausgerechnet unter dem Kapitol. Der zuständige Römer Stadtrat erklärte eben, um doch noch ein Projekt für den Weiterbau der U-Bahn vorzulegen, dauere es Jahre. Wegen der einzuholenden Bewilligungen, wegen der Bürokratie, wegen der Studien zur Stabilität der zahlreichen historischen Kirchen, Palazzi und Gebäude über der geplanten Untergrundbahn. Und so bleibt nur eines, die Kapitulation. Die beiden Bohrmaschinen werden genau dort, wo sie gerade im Untergrund stecken, abgestellt, aufgegeben, einbetoniert. Und somit verewigt sich auch das moderne Rom an diesen heiligsten Stätten der antiken Stadt, mit zwei abgewrackten Bohrmaschinen, mit Sondermüll sozusagen. Die Tempel, Säulen und Statuen zeugen noch heute von der Größe und vom Genius der alten Römer. Schira und Philippa, die Symbole des modernen Rom hingegen, ducken und schämen sich wahrscheinlich auch ein bisschen im Untergrund.
Franco Wattel aus Rom. Es ist eins. Im ersten und vierten reden wir gleich über die europäische Migrationspolitik. Diese hat bisher nur kleine Fortschritte gebracht. Jüngst eskaliert die Lage wieder in Griechenland. Die Türkei fürchtet eine erneute Zunahme von Flüchtlingen. Und Europa? Wir fragen den Migrationsexperten Gerald Knaus nach den Schlagzeilen des Mittags mit Corinna Heinzmann.
Online-Dienste wie Facebook können in der EU gezwungen werden, Beleidigungen zu suchen und diese zu löschen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Konkret, wenn ein Gericht eine rechtswidrige Beleidigung festgestellt hat, dann kann Facebook dazu verpflichtet werden, wortgleiche oder sinnähnliche Beleidigungen zu suchen und zu löschen. Der britische Premierminister Boris Johnson will das Parlament am Nachmittag über seine Brexit-Pläne informieren. Das teilt eine Regierungssprecherin mit. Johnson hatte seinen Vorschlag zur Lösung der Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland schon gestern vor Mitgliedern seiner Partei vorgestellt. Die Polizei warnt die Schweizer Bevölkerung vor Liebesbetrügern im Internet. Dafür wurde eine nationale Kampagne lanciert. Liebesbetrüger haben es gezielt auf Personen abgesehen, die im Internet eine Partnerin oder einen Partner suchen, mit der Absicht, an ihr Geld zu kommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.